Herzlich willkommen bei Psychopferd und Spitzensportler, der Podcast, dem Pferde vertrauen. In dieser neuen Folge begrüßen euch wieder die wundervolle Kathi Dannreuther.
Hallo und schön, dass du da bist.
Und Marianne Kugelhör. Wir sind ausgebildete Trainerinnen nach Timo Ameroso. Unser Fokus, der Körper, die Psyche und das, was dazwischen oft verloren geht. Echte Bindung.
Heute hat mein Pferd Pause.
Ach schön, dann machst du heute wirklich gar nichts?
Doch, ich gehe ja Stunden spazieren. Morgen longiere ich locker, am Mittwoch reite ich dann, am Donnerstag mache ich Stangenarbeit, Freitag Bodenarbeit und am Wochenende gehen wir schön ins Gelände.
Okay, und wann hat jetzt dein Pferd Pause?
Na heute. Ich sag doch, ich gehe nur spazieren.
Okay.
Vielleicht liegt genau da ein riesengroßer Denkfehler. Wir Menschen haben ja offenbar ein Problem damit, Training einfach wirklich mal enden zu lassen. Weil wir glauben, wenn wir nichts machen, passiert auch nichts. Aber biologisch gesehen ist es ja genau andersrum. Weil der Trainingsreiz entsteht zwar im Training, aber der eigentliche Aufbau passiert ja erst danach. Und heute schauen wir uns mal ganz konkret an, was der Pferdekörper denn in dieser Regenerationsphase eigentlich macht. Weil vielleicht trainieren manche ihre Pferde schon wieder an dem Punkt, an dem der Körper eigentlich noch mit den Reizen vom letzten Training beschäftigt ist und eigentlich noch gar nicht fertig ist.
Ja, und anknüpfend an die letzten Folgen wissen wir jetzt schon bereits einiges. Und zwar, wir haben am Anfang besprochen, dass Training ja zunächst mal den Körper schwächt. Dann haben wir besprochen, dass der Reiz stark genug sein muss, auch damit Anpassung überhaupt stattfinden kann. Zu wenig Reiz bringt eben auch keinen weiteren Aufbau. Und zu viel oder auch zu häufige Belastung kann Leistung ebenfalls verschlechtern. In der letzten Woche haben wir dann ja noch besprochen, woran erkennen wir denn jetzt eigentlich überhaupt, ob unser Trainingsreiz richtig war oder eben auch nicht. Und jetzt eben zu der Frage von heute. Was passiert wirklich zwischen zwei Trainingsreizen? Wir reden ja immer davon, Pausentage sind so wichtig. Und genau deshalb wollen wir uns heute dieser Frage widmen und euch da mal mit reinnehmen.
Stellt euch jetzt mal vor, ihr baut ein Haus. Marianne, du hast ja schon eins gebaut, du kannst super mitreden. Wir haben eine Terrasse gebaut. Da haben wir auch ein bisschen was betoniert. Also, ihr stellt euch vor, Hausbau. In der Früh wird das Fundament betoniert. Und am Nachmittag sagt jemand, steht daneben und sagt, hey, super, das Fundament ist fertig, da stellen wir jetzt gleich einmal die volle Last oben drauf. Und ja, der Beton schaut mittlerweile vielleicht auch schon so ein bisschen fest aus, aber deswegen hat er ja noch lang nicht seine endgültige Belastbarkeit erreicht. Ich weiß, das ist eine Sache mit der Geduld. Also ich glaube, ich könnte nie ein Haus bauen, weil das würde mir überhaupt nicht schnell genug gehen. Also was passiert auf jeden Fall? Man wartet. Und man wartet ja nicht, weil alle gerade Brotzeit machen und man nichts zu tun hat, sondern weil eben dieses Aushärten ein Teil von diesem ganzen Bauprozess ist. Und so ungefähr kann man sich ja auch die Regeneration vorstellen. Der Trainingsreiz ist jetzt das Betonieren und die Regeneration, diese Pause, von der wir reden, ist das Aushärten. Und wenn wir jetzt natürlich nur auf das schauen, was wir jetzt von außen sehen, denkt man, ach, der Beton schaut gut aus, Pferd schaut auch wieder gut aus, können wir wieder belasten. Aber innen drin, im Inneren laufen ja noch diese ganzen Prozesse ab, die darüber entscheiden, wie belastbar das Ganze am Ende eben möglich ist und wie lang das vor allem ja auch gut belastbar ist. Und deswegen ist Pause keine Unterbrechung von dem Aufbau, sondern sie ist Teil dieses Aufbaus.
Genau, und jetzt vielleicht noch ein anderes Beispiel. Wir hatten es ja schon, ich als Superhausfrau mit dem Kuchenbacken. Und ich weiß nicht, der eine oder andere hatte dieses Erlebnis vielleicht auch schon. Hoffe jetzt nicht, dass ich die Einzige bin. Man macht dann Kuchen, man füllt den und am nächsten Tag macht man dann nur so diese Verzierung. Also man packt da Sahne drauf, was auch immer, man bastelt nur irgendwas außenrum. Und was passiert jetzt, wenn man einfach mal wieder, wie soll man sagen, mittelgut in der Zeit ist und man nicht genügend Zeit einplant und man diesen Tortenring zu früh abnimmt, weil man eben verzieren darf, weil man dann den Kuchen fertig haben darf? Jo, die Füllung kommt einem richtig schön entgegen und dann war es halt mit dem Verzieren. Dann ist der Kuchen erstmal, ich wollte jetzt schon fast sagen, im A-Punkt. Dann ist dieses Konstrukt Kuchen einfach erstmal misslungen. Und genau so treten wir unser Training wieder mit Füßen zunichte, wenn wir diese Pause einfach nicht als Teil des Aufbaus sehen und unsere Hände einfach mal vom Pferd wegnehmen.
Also das mit dem Kuchen kann mir ja nicht passieren, genauso wie mit dem Sport. A, haben wir ja keinen funktionierenden Ofen aktuell und B, einfach nee, lieber nicht. Man kann aber mal das Rezept fauler Hausfrauenkuchen googeln und mir einfach später danken.
Und was gibt's, wenn ich dann jetzt auf Besuch komme bald?
Weiß ich nicht, weil da bist ja du der limitierende Faktor.
Stimmt. Anderes Thema. Also Kathi, was passiert denn jetzt in der Pause?
Naja, jetzt lenkst du wieder ab.
Ich möchte ja nur schlechtes Gewissen weiterhin machen.
Ich habe kein schlechtes Gewissen. Egal, wir reden in Rätseln. Also, wo waren wir stehen geblieben? Was passiert in den Pausen? Vielleicht schauen wir uns mal diese einzelnen Systeme im Körper so ein bisschen an. Und das, was man als allererstes, wenn man jetzt an Training denkt,
nicht beim Trinken,
ist ja der Muskel. Also während dem Training wird die Muskulatur beansprucht. Also die Muskelfasern entwickeln Spannung, Stoffwechselprozesse verändern sich. Je nach Belastung entstehen eben auch da wirklich strukturelle Beanspruchungen. Es kommt vielleicht auch zu diesen Mikrotraumen. Was aber ja eigentlich das Interessante ist, ist das, was ja nach dem Training passiert. Und es gibt da Untersuchungen bei Vollblütern, die sich die Genaktivität der Muskulatur vor dem Training unmittelbar danach und 4 Stunden später angeschaut haben. Und jetzt ist es so, dass eben unmittelbar nach der Belastung viele mit der Proteinsynthese verbundene Prozesse zunächst erstmal tatsächlich runterreguliert waren und 4 Stunden später das aber komplett anders ausgeschaut hat. Es waren mehr als 900 Gene stärker aktiv, darunter eben auch Signalwege, die mit Muskelumbau, Mechanosensation und zum Beispiel Hypertrophie zusammenhängen.
Genau, und vereinfacht könnte man sagen, dass das Training der Muskelzelle nur einen Zettel übergibt mit der Bestellung. Und bearbeitet wird die Bestellung aber erst 4 Stunden später, weil einfach aktuell noch andere Bestellungen vorne dran sind, könnte man sagen. Und dann laufen in der Zelle über 900 verschiedene Prozesse an, die alle nur ein Ziel haben, den Muskel etwas widerstandsfähiger zu machen, als er vorher eben war. Und genau das passiert, während unser Pferd eben längst schon wieder ganz normal auf der Weide oder im Paddock steht.
Ja, und was eben noch im Muskel passiert, über die Energiespeicher hat man ja auch schon in der letzten Folge mal gesprochen. Und beim Pferd ist ja das Besondere, dass eben diese Wiederauffüllung von dem Muskelglykogen deutlich langsamer läuft als jetzt beim Menschen oder auch bei der Ratte. Kurzer Fun Fact über die Ratte, weil es mich dann tatsächlich interessiert hat, was es da auf sich hat. Das ist zwar jetzt eigentlich völlig unnötig, aber mich hat es dann selber interessiert. Und es ist nämlich so, in einer Studie mit Ratten waren die Muskelglykogenspeicher nach 9 Stunden schon wieder bei über 90% der Ausgangswerte. Und nach 24 Stunden lagen die sogar 20% über dem Ausgangswert. Also eigentlich ja schon diese Art Superkompensation. Wie hat man die Ratten belastet? Man hat die 30 Minuten schwimmen lassen.
Aha, Wasserratten?
Süß.
Ja, ich weiß. Mit Bikini oder ohne?
Mit Bikini? Tinky Weenie. Oh, du strandst Bikini. Aber ich vermute stark, dass die wahrscheinlich nicht so happy waren im Wasser, könnte ich mir vorstellen.
Nee. Wobei, keine Ahnung.
Wenn es Wasserratten waren, vielleicht.
Dann ja.
Aber wenn die Angst hatten, dass sie ertrinken und deswegen geschwommen sind, dann nicht. Also, zurück zu den Pferden und deren Glykogenspeicher, weil da dauert es ja 2 bis 3 Mal so lang. Also die füllen sich viel langsamer wieder auf. Bei Menschen sagt man so ungefähr auch 24 Stunden, aber beim Pferd kann es eben tatsächlich 48 bis 72 Stunden dauern, bis sie wieder komplett aufgefüllt sind. Und das ist ja genau das, was wir eben vorhin ja auch schon gesagt haben, nur weil das Pferd jetzt nach 2 Stunden nach dem Training wieder total fresh aussieht, heißt eben nicht, dass seine Muskulatur schon wieder energetisch am Ausgangspunkt zurück ist und der Muskel jetzt eigentlich schon für den nächsten Reiz wieder bereit ist.
Ja, und ich finde das tatsächlich auch spannend, warum denn das so viel länger dauert wie beim Mensch. Und da habe ich auch mal nochmal nachgelesen und man kann auf jeden Fall sagen, dass das jetzt nicht auch an schlechter Fütterung liegt, weil selbst wenn man Pferde in Studien gezielt mit viel Kohlenhydraten füttert, bleibt die Wiederauffüllung trotzdem deutlich langsamer als jetzt bei Menschen. Und das liegt also nicht am Nachschub von außen, also durch Futter oder Kohlenhydrate jetzt insbesondere, sondern daran, wie langsam diese Muskelzelle des Pferdes diesen Nachschub selbst verarbeiten kann. Als naheliegenden Grund habe ich dann eben noch herausgefunden, dass ja Pferde natürlich evolutionär eben auf diese faserreiche Nahrung ausgelegt sind und eben nicht auf schnelle Kohlenhydratstöße. Und der Stoffwechsel ist für schnelles Wiederauffüllen schlicht einfach nicht gebaut. Anders als bei Menschen, der genau das zum Beispiel beim klassischen Carboloading gezielt nutzt.
Du ja gerade nicht.
Ich gerade nicht. Und vielleicht sollen wir es jetzt auch mal kurz ansprechen, bevor sie die fragen, was bei denen ja schon wieder los ist. Also ich habe letzte Woche einen Rappel gekriegt und probiere jetzt mal, also ich möchte es probieren, schauen wir einfach mal, wie es läuft, 4 Wochen ketogen mich ernähren, weil ich ja genauso wie die Kathi auch ein relativ großer Zucker-Junkie und Vielesser bin. Und ja, wir wissen es alle, Zucker ist einfach für den Körper an sich in sämtlichen Hinsichten nicht so optimal, vor allem wenn man halt einfach viel und industriell isst. Genau, und darum möchte ich das mal als Selbstexperiment durchführen. Und was heißt ketogen? Also heißt kein Zucker und keine Kohlenhydrate oder nahezu keine Kohlenhydrate. Kathis erste Frage und meine Frage auch gleichzeitig, von was lebst du dann noch? Was bleibt denn da noch übrig? Und ich bin jetzt bei Tag, wo sind wir denn? Tag 4, oder? Ja, Tag 4 ja. Und mir geht's erstaunlicherweise echt gut. Am Wochenende hatte ich echt mal ein bisschen mit Kopfweh zum Tun, so ein bisschen Entzug gehört ja dazu immer, gell? Und jetzt schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ich kann gerne berichten, ob und was das mit meinem Körper macht.
Also ich finde es toll, dass du das machst. Und wenn ich dich da immer ein wenig aufziehe, dann ist es nur, um von mir und meinem Versagen abzulenken.
Du, es ist gar kein Problem. Du hast ja gestern gesagt, es gibt Menschen, die hocken sich dann vor mich hin schön mit ihren Butter-Nutella-Brötchen. Ganz entspannt. Macht mir auch nichts. Gar kein Thema nicht.
Wer solche Freunde hat, gell?
Ja. Grüße gehen raus.
Da wären wir jetzt schon wieder, das ist schon wieder die nächste Umfrage. Nutella mit oder ohne Butter?
Mit. Also ja. Wenn, dann mit.
Ja, logisch. Sind wir uns mal wieder einig.
Richtig. Du, das erste Mal in dieser Folge zurück zum Thema.
Also, nächstes System, wir hatten es ja schon oft angesprochen, Sehnen. Im Gegensatz zu Muskeln, die ja relativ schnell eigentlich regenerieren, dauert es bei Sehnen ja immer tatsächlich relativ lange. Und da stellt sich jetzt schon wieder ein kleines bis größeres Problem im Pferdetraining dar. Weil nur weil jetzt eben der Muskel relativ schnell wieder leistungsfähig ist und es für den Menschen so aussieht oder ja, das Pferd ja auch kräftiger wird, länger durchhält, die Bewegungen leichter fallen, könnte man ja meinen, super, können wir wieder weiter steigern. Aber gerade ja jetzt bei Pferden vielleicht mit Sehnenschäden oder schon mit einer Sehnenvorgeschichte, könnte es ja eben sein, dass eben manche Strukturen, gut, wir sind jetzt bei den Sehnen, brauchen wir nicht drüber reden, welche Strukturen möglicherweise eben noch nicht so weit sind. Sehnen bestehen ja überwiegend aus hochorganisiertem Kollagen und dieser extrazellulären Matrix. Und die Aufgabe ist ja nicht nur Kraft zu übertragen, sondern die speichern die auch und geben die bei Fortbewegung eine enorme elastische Energie zurück. Also die haben echt eine richtig krasse mechanische Beanspruchung.
Genau, und Kollagen könnt ihr euch wie feine, extrem reißfeste Fasern vorstellen, die ähnlich wie bei einem gedrehten Seil zu immer dickeren Strängen verdrillt werden. Und diese extrazelluläre Matrix ist das Gerüst drumherum, das all diese Fasern an genau der richtigen Stelle hält und zusammenhält.
Und es ist ja auch, also da braucht es ja auch echt viel, dass so eine Sehne reißt. Also eigentlich ist es ja oft so, dass tatsächlich erst, je nachdem, wo diese Sehnen befestigt sind, es tatsächlich auch eher zu knöchernen Ausrissen kommt, als dass so eine Sehne reißt. Aber wenn die Sehne reißt, wenn man das einmal gehört hat, also wir hatten es einmal beim Volleyball, ist einem Kollegen die Achillessehne gerissen. Das macht ja einen richtigen Knall eigentlich. Also da ist schon ganz schön Druck am Kessel, kann man sagen, auf so einer Sehne.
Ja, weil ganz ehrlich, wenn man es jetzt halt mal vorstellt, also man braucht es ja bloß mal ein Pferd jetzt nicht am Dressurplatz vorstellen oder an unseren allen geschniegelten und geschriegelten, glatt abgezogenen Böden, sondern einmal in der Natur, wenn die mal über Steine donnern im Galopp oder die in die Berge sind, die Pferde, die halten das ja alle aus. Also die Frage, warum reißt denn dann so eine Sehne beim lockeren Dressurtraining? Also diese Kräfte, was da ja wirken, können ja von Sehnen abgefangen werden. Und das, was du ja sagst, wenn die dann mal reißen oder selbst wenn wir es nur mal beim Sehnenschaden an sich sind, da, ohne dass die jetzt da komplett gerissen sind, da kann man sich ja schon mal vorstellen, was da davor alles ja wieder passiert. Und das ist ja das, warum wir diese Folge jetzt auch so machen, dass man wirklich diese ganzen Vorgänge im Körper sich ja mal zu Gemüte führt, was denn da wirklich alles passiert. Ich hoffe, das ist jetzt, oder wir hoffen, dass das für euch jetzt auch nicht langweilig ist. Aber genau das ist ja so wichtig, weil nur dann können wir verstehen, warum Pause so wichtig ist und dass wir unser Training mal mehr durchdenken, dass es eben nicht zu diesen ständigen Sehnenverletzungen kommt, weil es eben nicht normal ist. Weil Pferd in der Natur galoppiert über Stock und Stein und hat keinen Sehnenschaden.
Ja, wenn man sich aber vielleicht dieses Bild jetzt trotzdem noch einmal vorstellt, du hast es ja gerade so schön beschrieben, diese gedrehten, ineinander verwundenen Seile sozusagen, die immer dicker werden. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass eben bei einem wirklich hohen Trainingsreiz da ja so kleine Defekte entstehen vielleicht in diesem Seil. Und immer nach dem Training kommen wir zurück zu der Folge Meine Reise durch den Körper oder wie hieß es, dann kommen so kleine Manschgerl und die flicken das dann immer wieder. Und jetzt kommt aber der nächste Trainingsreiz schon wieder, bevor die mit dem Flicken fertig sind. Dann hast du immer wieder da neue Verletzungen quasi, das Seil dröselt immer weiter auf und es kommt gar nicht mehr dazu, dass das wirklich wieder richtig fest wird. Und wenn das eben über einen längeren Zeitraum besteht, dann kann eben auch ein normaler Tritt zur falschen Uhrzeit ausreichen. Das muss dann gar nicht das Loch im Stoppelfeld sein oder der Stein auf der Koppel. Dann reichen wirklich ganz normale, einmal falsch hingesappt, Batsch, Bang, Puff, Piu, Kaputschki.
Genau, und beim Knochen ist es genauso spannend. Das hast ja du schon so schön in den letzten Wochen erklärt in den Folgen, dass der Knochen ja kein statisches Gerüst ist, sondern lebendes Gewebe. Und unter Belastung verformt es sich minimal. Und diese mechanische Information wird von den Knochenzellen registriert. Der Knochen macht wiu, 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 reagiert darauf mit Anpassung seiner Struktur. Und das ist eben extrem wichtig, denn ohne ausreichende Belastung wird der Knochen eben nicht stärker. Also wenn ich jetzt halt dreimal in der Woche 3 Minuten mit meinem Pferd spazieren gehe, wird jetzt nicht mein Knochen stärker. Da einfach zurückgehen wir in die anderen Folgen, da hatten wir ja das mit dem Trainingsreiz schon relativ ausführlich besprochen, was denn überhaupt der Trainingsreiz ist. Da brauchen wir jetzt heute nicht mehr drauf eingehen. Und eine große Übersicht über mehr als 30 Jahre Pferdeforschung zeigt sogar, dass schon sehr kurze, hochintensive Belastungen ausreichen können, um Knochenreize zu setzen. Teilweise reicht dir bereits ein kurzer Sprint pro Woche, um Knochenfestigkeit zu erhalten oder eben auch zu steigern. Und lange Ausdauerarbeit ohne entsprechende Belastungsspitzen hatte diesen Effekt nicht automatisch. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Bei wiederholter hoher Belastung entstehen im Knochen winzige Mikroschäden. Normalerweise, auch da wieder, ist das Ganze kein Drama. Der Körper erkennt das ermüdete Knochengewebe, baut es ab und ersetzt es. Und das nennt man Bone Remodeling. Entschuldigt mein Englisch. Man kann es ja nachgoogeln und eine aktuelle sportmedizinische Übersicht zum Pferd beschreibt etwas richtig Spannendes. Während einem intensiven Renntrainings kann die Rate dieses Knochenumbaus sinken, während gleichzeitig immer wieder neue mechanische Belastung dazukommt. Und in Ruhe- oder reduzierten Trainingsphasen steigt der Umbauprozess wieder an sozusagen. Die Autoren formulieren deshalb sehr klar, dass Ruhephasen bzw. Phasen niedriger Belastung für die langfristige Knochengesundheit essentiell sind. Also Ruhephasen wären unsere Pausetage und niedrige Belastung, gehen wir mal davon aus, das Pferd ist im freien Auslauf und kann sich selbstständig bewegen, wie es möchte. Und irgendwann wird außer Anpassung dann eine Stressverletzung. Also das heißt, wir haben es übertrieben und der Körper, der Knochen kommt wieder nicht mit dem Regenerieren nach.
Hast du dir schon mal was gebrochen?
Nein, ich habe sehr starke und schwere Knochen, die halten.
Gut. Auch bei Gelenken funktioniert jetzt dieses weder möglichst viel Belastung noch möglichst viel Schonung, weil ein gesundes Gelenk ist jetzt kein Autoreifen, der sich mit jedem Kilometer ein bisschen mehr abnutzt, sondern das ist lebendes Gewebe, das eben auch wieder auf Belastung reagiert und auf Bewegung angewiesen ist. Das Interessante am Gelenk oder das ja Wichtigste jetzt in dem Fall oder das Spannende ist ja der Gelenkknorpel, weil Knorpel ist jetzt nicht so direkt durchblutet. Seine Versorgung funktioniert anders jetzt als bei einem Muskel. Vereinfacht könnte man sagen, man kann sich so einen Knorpel vorstellen wie einen Schwamm. Und unter Belastung wird er komprimiert und Flüssigkeit wird innerhalb von dem Gewebe verschoben. Bei Entlastung kann sich jetzt die Knorpelmatrix wieder ausdehnen und Flüssigkeit wird wieder aufgenommen. Und dieser permanente Wechsel, dieses Wechselspiel aus Belastung und Entlastung unterstützt den Stofftransport innerhalb vom Knorpel. Also das ist eben für die Ernährung von dem Knorpel wichtig. Und deswegen ist jetzt die Bewegung überhaupt nicht ein Feind des Gelenks, sondern ganz im Gegenteil. Das Gelenk braucht eben mehr mechanische Belastung. Und diese mechanische Belastung ist aber jetzt wieder mehr als nur Bewegung, sondern ist ja wieder diese Information, auf die wir hinaus wollen, dass sich im Körper was tut.
Genau, diese Gelenkhomöostase ist ja vereinfacht gesagt das Gleichgewicht im Gelenk, das, was du ja gerade so umschrieben hast. Also heißt genug Gelenkflüssigkeit, ein Knorpel, der weder ab- noch überbeansprucht wird und der ganze Stoffwechsel im Gelenk, der im Lot ist. Und eigener Bericht, also ich war am Sonntag laufen und tatsächlich auch relativ, also für meine Verhältnisse richtig weit, also knappe 10 Kilometer, normal laufe ich, wenn ich laufe, 5 Kilometer, ganz entspannt. Kompletter Laufanfänger, weil ich einfach bisher noch zu wenig dranblieben bin und war jetzt, durch das, dass ich in sportlicher Gesellschaft war, sagen wir es einfach mal so, wollten sie 10 Kilometer laufen, habe ich dann auch mit durchgezogen. Dann kam von einem schlauen Sportpartner noch die Nachfrage, ob wir uns denn nicht noch aufwärmen wollen. Haben wir natürlich verneint. Gut, was macht man bei einer guten Vorbereitung zum Laufen? Ja, man tut auch zum Beispiel die Sprunggelenke mobilisieren. Und das ist ja auch genau sowas, dass eben Gelenke wirklich Bewegung, Vorbereitung brauchen. Wie fühlen sich meine Sprunggelenke an 2 Tage später? Wir lassen es offen. Also zusammengefasst, wenn ich gerade von meinem Bürostuhl aufstehe, ist heute noch nicht so witzig. Ich brauche ein bisschen, bis ich mich wieder eingelaufen habe, dann geht's so wieder. Also ich finde, das sind so ganz kleine eigene Erfahrungen, die es einfach nur wieder logisch machen.
Ja, ich muss jetzt gleich dran denken, wie du das jetzt mit den Sprunggelenken mobilisieren gesagt hast, dass wir das ja eigentlich bei den Pferden auch machen. Also nach unserer Leistungssteigerung vom Timo, wie wir es ja gelernt haben, ist ja ein Teil dann, wenn die Pferde soweit stabil sind, dass sie frei stehen bleiben, alle 4 Füßchen anständig geben, ohne dass es eskaliert. Soll es geben bei manchen Pferden?
War das gestern mit dem hohen Bein?
Ja, 2 hohe Beine. Oh. Aber vielleicht, hey, weil es wieder funktioniert. Man kann sich ja alles schön reden. Vielleicht konnte das jetzt eine ganze Zeit lang nicht, weil er das ISG gehängt war. Genau, also da mobilisieren wir ja auch vorher tatsächlich zumindest den Huf, an denen der großen Muskelgruppen etc. führt jetzt zu weit, aber ist ja auch Teil bei uns. Ja, passend zum Lumpin braucht ja auch das Nervensystem dann Erholung, also das gehört natürlich auch mit dazu. Und jetzt ist aber ja so, dass das Nervensystem, also wenn wir vom Nervensystem reden, reden wir ja oft von der Psyche. Aber in dem Fall geht es ja auch um das Nervensystem im Sinne von dem zentralen Nervensystem, also die Nerven, die den ganzen Körper versorgen, die Verdrahtung im Körper sozusagen, dass
der Laden läuft.
Genau. Und es muss ja jede Bewegung vom Pferd über dieses Nervensystem organisiert werden. Also wann sind welche Muskeln aktiv, mit welcher Intensität, die müssen aktiviert werden. Dann werden die anderen ein bisschen gehemmt, den Körper im Gleichgewicht halten, also die Propriozeptoren in den Gelenken arbeiten. Also welche Gelenkstellung habe ich, wie präzise bleibt die Bewegung unter der Ermüdung. Und zum Teil ist es natürlich schon auch so, dass das sympathische Nervensystem auch aktiviert wird bei körperlicher Belastung. Weil natürlich ist auch körperliche Belastung wieder in irgendeiner Form Stress, wertfreier Stress.
Genau, und wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben trainiert mit dem Pferd, man kann sich dann so vorstellen, dass jetzt zum Beispiel ein frisch gelerntes Bewegungsmuster selbst erstmal Zeit braucht, um sich im Nervensystem zu festigen. Und wenn wir direkt danach oder halt am nächsten Tag dann zu früh wieder ein Training festsetzen, riskieren wir, dass sich beide Bewegungsmuster gegenseitig stören, statt dass diese beiden eben sitzen. Also das muss sich erstmal verankern. Und ich finde, ganz einfach kann man sich diese ganzen Vorgänge von der Verbindung Nervensystem zu unserer Bewegung eigentlich vorstellen, auch am Mensch jetzt wieder. Weil wenn wir jetzt halt in der Früh hochmotiviert aus dem Bett springen, überlegen wir auch nicht erstmal, wie war jetzt das gleich wieder? Ich möchte jetzt aufstehen. Wie mache ich das jetzt? Gehe ich mit dem Kopf voran oder mit den Händen oder doch mit den Füßen? Also bei Mensch sagt man, das läuft ja unterbewusst ab. Und unterbewusst heißt ja nicht irgendwie, sondern das sind ja auch diese ganzen Verdrahtungen im Körper zum Kopf rauf, weil der Kopf eben dieses Signal ja gibt.
Ja, was ist jetzt also dann unser Fazit? Also wir arbeiten innerhalb von Timo seiner Methode eben nach dem Grundsatz, dass ein gezielter, hochintensiver Reiz pro Woche Leistung erhalten kann und zwei gezielte Leistungssteigerungseinheiten pro Woche dem weiteren Aufbau dienen. Und was jetzt aber für uns wieder total wichtig ist zu sagen, dass das jetzt keine universelle mathematische Regel ist, die für jedes Pferd gilt und für jedes Trainingsziel gilt, sondern das ist eben der Grundsatz innerhalb von unserem Training, also so wie wir das jetzt machen. Und ja, für uns gibt es biologisch aber eben auch total Sinn und deswegen machen wir es ja auch, weil eben alle Systeme, über die wir ja gerade eben jetzt gesprochen haben, diese gewisse Zeit brauchen. Und ich kann jetzt noch nicht so viel mitreden, aber gerade bei deinen, Marianne, finde ich, ist es schon sehr deutlich, dass das Ergebnis einem ja recht gibt. Also was man bei deinen sieht, wie die sich innerhalb von deinen Trainingszeiträumen, du hast leider halt immer die Winterpause dazwischen, aber wenn du startest im Frühjahr bis zum Herbst, wie die wirklich sichtbar ja aufbauen, nur mit diesen zwei Trainings. Du bist ja da wirklich auch knallhart und hältst dich ja da voll dran.
Ja, das darf ich wirklich sagen. Und klar, da bin ich natürlich schon auch gesegnet, dass ich einfach viel im Homeoffice arbeite und mir das beziehungsweise dann einfach außerhalb von meinem Leben drumherum baue. Also heißt, habe ja schon mal berichtet, im Sommer trainiere ich halt einfach ab 5 oder ab 5:30. Habe ich da immer Bock drauf? Nein, auf gar keinen Fall. Aus dem Bett zum Auszusteigen und Vollgas Leistungssteigerung zu machen. Ist es wichtig, wenn ich meine Pferde fit bekommen und halten möchte? Ja, ist es. Und da darf man einfach manchmal dann Entscheidungen treffen und dann arbeite ich halt für das dann ab 9 dann entsprechend länger und fange nicht um 6 rum zum Arbeiten an, wie ich es jetzt sonst im Winter mache. Also das heißt, ich liege halt schon, kann man wirklich so sagen, mein ganzes Leben irgendwie gefühlt außerhalb von diesem Trainingsplan rum und schaue, dass ich den wirklich schon durchziehe. Und weil ich eben schon, also letzten Winter hatte ich ja 4 Monate komplett Trainingspause. Und das ist ja aber auch was, was wir in der Ausbildung von Timo gelernt haben, eben auch mit dieser Art, wie wir trainieren, schaffen wir es ja im Frühjahr, selbst wenn wir so lange Pause haben, dass wir trotzdem nimmer bei diesem Null anfangen, wo wir mal waren im Pferd, sondern wir kommen viel schneller wieder, also auch da vielleicht eine Klammer nochmal setzen, wirklich mit Plan, Struktur und langsam rangehen und mit Hirn und Verstand. Jedoch, wir schaffen es schneller, dass wir wieder auf dieses Leistungsniveau vom Vorjahr zum Beispiel kommen. Also wir fangen jetzt nicht wieder jedes Mal im März bei Null an. Und ja, wie du sagst, also Ergebnisse sprechen für sich und an dem soll es ja eigentlich immer gemessen werden. Genau, und dass wir das einfach nochmal kurz mit anreißen. Was bedeutet für uns Pause? Also natürlich nicht, dass ein Pferd 23 Stunden in der Box steht, weil wir jetzt sagen, der hat Regeneration, der darf es jetzt nicht bewegen. Also wenn sie ein Pferd bewegen möchte, dann soll es das auch machen. Wir sagen halt nur, dass wir das Pferd nicht zu einer Bewegung in Anführungszeichen zwingen, weil wir nie wissen, hat das Pferd jetzt einfach, wie ich jetzt heute im Sprunggelenk, nur irgendwie ein bisschen erzwicken, hat es einen Muskelkater, tut es dem Pferd jetzt gut oder nicht. Also das heißt, natürlich im optimalen Falle den ganzen Tag raus aufs Paddock, auf die Wiese, immer in einer Herde am besten, einfach, dass die sozialen Kontakt haben. Und wenn das natürlich nicht gegeben ist, das haben wir auch schon mal angesprochen, dann finden wir da als Trainer alternative Bewegungsmöglichkeiten. Das Ding ist halt nur, dass wir das trotzdem so bauen, dass das Pferd dann zwar locker bewegt ist, sagen wir es mal so, aber eben, dass wir das nicht übertreiben, dass das Pferd eben die Möglichkeit hat oder beziehungsweise eigentlich der Körper vom Pferd, dass er diese ganzen Regenerationsprozesse wirklich auch durchleben kann, sagen wir es mal so. Also, dass wir dann nichts kaputt machen.
Also hoffentlich ist ja mittlerweile vermutlich jedem klar, dass Pferde als Lauftiere und soziale Tiere möglichst viel sich frei bewegen sollen dürfen. Und wenn man jetzt aber tatsächlich einen Stall hat, wo das Pferd viel, viel, viel in der Box steht, wir wissen, dass es in manchen Regionen schwierig ist, passende Ställe zu finden. Aber sich darauf irgendwie auszuruhen, es gibt nichts anderes, finde ich persönlich manchmal ein bisschen schwierig. Genauso wie eben dann die Aussage, ja, ich kann jetzt keine Pausetage machen oder ich muss jeden Tag reiten, weil diese eine Stunde Arbeit mit dem Pferd ersetzt einfach keine natürliche Haltung. Und das sollte für uns eigentlich ja die oberste Priorität haben, dass nicht nur das Trainings passt, sondern dass dieses Gesamtkonstrukt des Pferdelebens so natürlich wie möglich in dieser Gefangenschaft, in das wir die Pferde ja bringen, dass wir es da so gut als möglich gestalten. Weil ich habe neulich erst irgendwie gelesen, ja, das Pferd hat ja einen Job zu machen. Ah ja, hat es den Job sich ausgesucht? Nee, wir kaufen uns diese Pferde, wir schaffen sie uns an, ob die wollen oder nicht. Und dann ist es auch einfach unsere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die da unter guten Bedingungen leben. Und auch wenn es da manchmal unbequem ist oder wenn es manchmal ein bisschen mehr Aufwand ist oder ein bisschen längere Fahrzeit. Aber ich finde gerade dieses, wie viel Pferde noch heutzutage in Boxen stehen müssen, irre. Ich finde es irre. Je mehr ich mir darüber Gedanken mache, umso verrückter ist das doch alles.
Ich könnte es mir tatsächlich für meine eigenen niemals vorstellen. Hat mich auch definitiv schon öfters auch beschäftigt. Und ich glaube, da geht es ja einfach oft um unseren Komfort als Mensch. Weil natürlich ist der Schickimicki-Stall, ohne dass man das schlecht machen möchte. Also gefällt mir auch. Ich wollte früher auch immer so tolle Boxen halt so mit dunkelgrün und gold verziert. Ja, das schaut alles toll aus. Das kann man auch machen aus meiner Sicht. Nur es sollte ja genau darum gehen, was du sagst, um das. Das ist ja der Lebensraum vom Pferd und nicht für uns, weil das Pferd entscheidet auch nicht, ob wir jetzt in einer 1-Quadratmeter-Wohnung wohnen oder in einem 200-Quadratmeter-Haus. Aber wir entscheiden das für unser Pferd. Und ich glaube auch, dass das unsere Verantwortung ist, dass wir mal schauen, was braucht das Pferd eigentlich. Und ich glaube, am Pferd ist es relativ egal, ob diese Box jetzt veredelt ist und verkröntchend ist und ob man 8 Reithallen, 5 Außenplätze mit Epiflut hat oder ob es einfach möglichst viel, keine Ahnung, ob es jetzt ein Offenstall ist oder ob sie 10 Stunden draußen sind oder 14 Stunden, ist ja wurscht erstmal. Oder ob sie einfach sagen würden, ich wäre gern einfach 12 bis 16 Stunden irgendwie mit meinen Kumpels draußen und habe eine geile Zeit und bin einfach nur Pferd. Und ich glaube, auch das sind wir wieder bei dieses Entscheidungen treffen, was wir vorher hatten, wenn ich halt so früh aufstehe zum Trainieren. Ich glaube, dann findet man Alternativen. Die Frage ist halt immer, möchte ich denn in einem kleineren, gefühlt nicht zu schicken Stall oder möchte ich halt in meinem Schickimicki-Stall bleiben? Die Frage ist halt immer, welche Probleme züchte ich mir auch als Mensch da mehr an, weil was das mit der Psyche macht, wenn ich 23 oder sei es nur 20 oder wie auch immer wie viele Stunden eingesperrt bin, wie fühlen wir uns denn als Menschen? Und vielleicht darf man da mal, ich weiß gar nicht, 3 oder 4 Jahre zurückdenken, wie wir alle ausgeflippt sind, als Corona kam. Und, was ja ich immer noch so spannend finde, wir waren ja in Summe alle nicht eingesperrt. Also es hat ja jeder raus dürfen. Also jeder hat spazieren gehen dürfen. Klar, wenn man seinen komischen Wisch oder irgendwas braucht, ist ja wurscht. Also klar war das eine krasse Zeit, nur wir haben ja trotzdem eigentlich ein freies Leben gehabt an sich jetzt einmal. Und das haben die Pferde eben nicht. Und wenn man sich da, glaube ich, mal zurückerinnert, was es trotzdem mit uns gemacht hat, dann kann man sich mal sehr bei den Pferden bedanken, wie die das nämlich überhaupt mit uns alles mitmachen.
Amen.
Kurz abgeschwiffen, sorry dafür. Kathi, wollen wir zu unserer kleinen Höreraufgabe noch kommen, für die, die Lust haben?
Ja, Wollinger. Also, ihr Lieben, schaut euch eure nächste Trainingswoche mal an. Bis zum nächsten Dienstag. Welche Einheiten setzen bei meinem Pferd wirklich einen körperlichen Trainingsreiz? Und wann hat mein Pferd wirklich mal Pausen, auch diesen Reiz zu verarbeiten? Also, wann gebt ihr euren Pferden wirklich mal Pausen, wo ihr gar nichts von ihm wollt? Und dann schaut er aber auch mal rückblickend auf die letzten 6, 8 Wochen. Was waren vielleicht eure Ziele mit eurem Pferd? Was habt ihr gemacht? Und könnt ihr konkret sagen, was hat sich verbessert? Daraus könntet ihr dann eventuell ableiten, hatte mein Pferd zu wenig Training, hatte es die falschen Reize, hatte es vielleicht zu wenig Pausen. Ja, da wieder einfach einmal ehrlich hinschauen, ohne rosarote Brille, ohne Ausreden, ja, da war es heiß oder sind die Mucken rückwärts geflogen oder weiß ich nicht was, sondern wirklich mal hinschauen, was habe ich gemacht, was war mein Ausgangspunkt, was ist mein aktueller Stand, was habe ich dazwischen gemacht? Besser, schlechter, gleich.
Yes, genau so machen wir es. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Und wenn ihr merkt, hat vielleicht nicht so passt optimal, dann auch nicht zu streng mit euch sein, sondern einfach das jetzt halt als Anlass nehmen und einfach mal neue Wege gehen. In diesem Sinne, das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Wenn es jetzt im Kopf rattert, willkommen in der Reflexionsphase. Jetzt erstmal Pause machen, Gedanken sortieren und die Mähne schütteln. Wenn euch diese Körperreihe hilft, Training wirklich aus Sicht des Pferdekörpers zu verstehen, freuen wir uns wie immer riesig über eure 5-Sterne-Bewertung. Und wenn ihr jemanden kennt, dessen Pausentag grundsätzlich mit "Wir machen heute nur ein bisschen... ... beginnt, dann schickt ihm bitte unbedingt diese Folge. Denn Pause ist nicht der Tag, an dem nichts passiert. Pause ist genau der Tag, an dem der entscheidende Teil des Trainings passiert. Bis dahin.
Wir sind raus.
Halleluja.
Ich finde hier nie den Stoppknopf. Ich verstehe das nicht.